Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Hat der Mensch einen freien Willen? Wir bekennen, und ich denke, das bekennen wir mit der Bibel, dass der Mensch einen freien Willen hat, in dem Sinne, dass er frei wählen kann zwischen Sünde und Sünde. Das heißt nicht, dass er nicht in der Lage ist, Gutes zu tun. Die Frage nach seinem tiefsten inneren Wesen, nach seiner Motivation, die kann nur gut sein, wenn er wirklich Gott kennt. Aber selbst die, die den freien Willen vertreten, in dem Sinne, dass der Mensch sich auch aus freien Stücken zu Gott wenden kann, selbst die, die wirklich für den freien Willen des Menschen eintreten, geben zu, dass der Mensch sehr stark, manchmal sogar total, von äußeren Einflüssen bestimmt wird. Und ihr kennt das alle aus eurem Leben. Es gibt manchmal Zeiten im Leben, wo da könnt ihr nicht agieren, da könnt ihr nicht mal reagieren, da könnt ihr nur das erleiden, was über euch kommt. Man wird zum Spielball, man ist getrieben, man verliert komplett die Kontrolle. Ja, das Leben um einen herum, das bestimmt einem, wo es lang geht. So ist es. Der Mensch ist getrieben. Er ist bestimmt durch die Sünde in ihm, durch den Teufel. Und vielleicht magst du auch das alles bezweifeln. Und du sagst, ich kann mich immer noch frei entscheiden. Spätestens, wenn es um den Tod geht, da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du dich dann nicht entscheiden, ach, ich will lieber doch am Leben bleiben. Man könnte denken, dass es bei Jesus, nachdem er in die Mühlen der korrupten Justiz damals geraten ist, auch so war. Wir wissen, Jesus ging freiwillig nach Jerusalem. Er wandte sein Angesicht nach Jerusalem. Er ging dorthin, er suchte die Auseinandersetzung und er war bereit, das Leiden auf sich zu nehmen. Im Garten Gethsemane, er betete, er schwitzte Blut und Wasser, aber am Ende sagte er, ich möchte, dass dein Wille geschehe. Ich bin bereit, das Leiden auf mich zu nehmen. Aber als es dann soweit war, als er dann am Kreuz hing, dann musste er es einfach über sich ergehen lassen. Könnte man denken, aber so war es nicht. Im Gegensatz zu uns sündigen Menschen hatte Jesus einen freien Willen. Und das bis zuletzt und darüber hinaus. Das ist heute Morgen an diesem Ostersonntag unser Predigtthema. Jesu freier Wille in Tod und Auferstehung. Der Predigttext steht in Johannes 10, 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. So, in diesem Text sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass es Jesus freiwillig macht und das andere ist, dass er es vollmächtig macht. Wir würden vielleicht sagen, er ging freiwillig in den Tod und er ist vollmächtig auferstanden, aber es gilt für beides. Beides macht er freiwillig und vollmächtig. Und dieses freiwillig und vollmächtig, das fasse ich zusammen in dem Wort aktiv. Jesus gab aktiv sein Leben. Das meine ich damit. Freiwillig und vollmächtig. Das ist unser erster Punkt. Jesus gab aktiv sein Leben. Keiner konnte Jesus töten. Auch durch die Folterung, durch die Kreuzigung konnten sie das Leben Jesu nicht nehmen. Auch hätten sie ihm dann die Beine gebrochen, wie sie es bei den anderen gemacht haben, damit sie dann schneller starben. Auch das hätte nicht dazu geführt, dass Jesus nicht gestorben wäre, hätte er es nicht gewollt. Jesus war Gottes Sohn. Er hätte diese sterbliche Hülle jederzeit am Leben halten können. Er hätte jederzeit vom Kreuz heruntersteigen können. Er hätte seine Engel rufen können zur Hilfe. Das heißt, Jesus starb nicht nur einen Märtyrertod, so wie es viele von ihm denken. Es war mehr, was dort geschah, als ein heldenhaftes Eintreten für seine Lehre und ein Zeichen seiner Liebe. Ja, aus Liebe übergab Jesus sich in die Macht der Feinde. Er ließ sich demütigen, schlagen, kreuzigen. Aber es war nie so dieser Point of No Return erreicht. Wo Jesus dann irgendwann hätte vielleicht denken können, boah, auf was habe ich mich hier nur eingelassen? Wo er hilflos wäre, wo er nicht hätte einschreiten können, ob er wollte oder nicht, ja, wo er es ertragen musste, dann vielleicht das Höchste noch Gott vom Himmel hätte eingreifen können. Und Gott vom Himmel wirkte ja in gewisser Weise. Aber nicht so, indem er seinen Sohn dort herausrettete, sondern indem er seinen Zorn auf seinen Sohn legte. Die Strafe für unsere Sünde. Jesus starb dort mehr als nur einen Märtyrertod. Er starb dort den Sühnetod, den stellvertretenden Tod für uns. Und Jesus starb ihn dort, er ertrug es, weil er es wollte. Freiwillig. Bonhoeffer, da hat er viel Leid selber erlebt, hat sich viel Gedanken gemacht über das Leiden Jesu am Kreuz. Und er schreibt dazu, es ist unendlich viel leichter, im Gehorsam gegen einen menschlichen Befehl zu leiden, als in Freiheit eigenster verantwortlicher Tat. Also es ist wirklich längst nicht das, was jetzt damit gemeint ist, aber sich selber irgendwie eine Verletzung zufügen, ist unendlich viel schwerer, als wenn dir jemand irgendwie aus Versehen eine Verletzung, dann erträgst du den Schmerz, das ist halt passiert. Aber selber sagen, ja, ich probiere das mal aus, das macht man nicht. Das ist viel, viel schwerer. Was geht noch weiter? Es ist unendlich viel leichter, in Gemeinschaft zu leiden, als in Einsamkeit. Ja, wir zusammen stehen das jetzt durch. Ja, wir stehen zusammen das Leiden durch. Das ist viel, viel leichter, als einsam zu sein. Es ist unendlich viel leichter, öffentlich und unter Ehren zu leiden, als abseits und in Schanden. Die haben ja dort Jesus nicht beklatscht, dass so, Weihenstadt, das ist so toll, dass du das für uns machst. Sie haben ihn verachtet, verlacht. Wie einen dreckigen Verbrecher behandelt. Es ist unendlich viel leichter, durch den Einsatz des leiblichen Lebens zu leiden, als durch den Geist. Und dann schreibt Bonhoeffer, Jesus litt in Freiheit, in Einsamkeit, abseits und in Schanden, an Leib und Geist. Also dieser letzte Akt der Hingabe Jesu, auch in diesem letzten Akt, das ist nicht etwas, was über Jesus einfach so ergangen ist, sondern auch gerade darin sehen wir seine Macht und seine Liebe. Er tat es freiwillig und er tat es in Vollmacht. Jesus tat das, was getan werden musste zu unserer Rettung. Aber er tat es nicht, weil er es tun musste, sondern freiwillig, aktiv, aus Liebe. Dahinter steckt das, was wir heute in der Lesung gehört haben. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, damit sie das Leben haben, das Leben im Überfluss. Versteht ihr, Jesus hat nicht einfach eine menschliche Hülle angenommen, der das Leben geben konnte, nehmen konnte, so wie es gerade gepasst hat. Sondern Jesus wurde als Gott wirklich Mensch. War nicht nur einfach so eine Hülle. Er wurde wirklich Mensch. Gott hat den Menschheitswahn verbunden. Jesus ist immer noch wirklich Mensch. Und er musste wirklich Mensch werden, um beides zu tun. Nach seiner Menschheit für uns zu sterben, und nach seiner Gottheit den Zorn Gottes tragen zu können. Das war nicht nur Show. Manchmal denkt man vielleicht, für Jesus war der Tod am Kreuz nicht so schlimm. Weil er wusste ja, dass er wieder auferstehen würde. Das kennen wir. Wir gehen zum Zahnarzt. Und wenn wir die Sicherheit haben, dass nach dieser schmerzvollen Behandlung es wirklich alles wieder gut ist, dann sagen wir, okay, ich zieh's durch. Aber wenn es unsicher ist, dass es wirklich besser wird, dann kostet es uns viel mehr Überwindung. Jesus wusste, es wird alles gut. Okay. Und sicherlich war er auch darum bereit, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Aber das machte sein Leiden nicht geringer. Nur weil er voll und ganz den Zorn Gottes am Kreuz ertrug. Und wir haben heute nicht die Zeit, uns das nochmal anzuschauen, was das bedeutet. Das haben wir am Karfreitag gesehen, das sehen wir im ganzen Alten Testament an den Gerichten Gottes, was wirklich der Zorn Gottes bedeutet. Und nur weil Jesus diesen ganzen Zorn getragen hat, weil er wirklich für Sühnung sorgte, hat er die Vollmacht, als Mensch aufzuerstehen. nicht so aufzuerstehen wie Lazarus oder der Jüngling von Nein, ja, die sozusagen einfach wieder zurück ins Leben gerufen wurden, aber es war dann so wie vorher. Sondern Jesus hatte die Vollmacht, mit einem Auferstehungsleib aufzuerstehen. Das war schon neue Schöpfung. 1. Korinther 15, dieses Auferstehungskapitel, Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Ist weg. Lazarus musste wieder sterben. Der Jüngling von Nain musste wieder sterben. Jesus hat den Auferstehungsleib. Er muss nie wieder sterben. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Er gab aktiv sein Leben, aber jetzt, er nahm aktiv sein Leben, freiwillig und vollmächtig. In der Apostelgeschichte, da lesen wir viele Predigten, die ersten Predigten sozusagen der Apostel. Und die Zuspitzung dieser Predigten war immer, Jesus ist auferstanden. Und dort wird dann immer gesagt, oder fast immer, Gott erweckte diesen Jesus wieder zum Leben. Aber gleichzeitig gilt, dass Jesus aus eigener Macht zum Leben auferstand. Er hat sich selbst aufgeopfert und hat sich selbst das Leben wieder genommen. Selbstaufopferung, Selbstauferstehung. Und wir sehen das auch in den Ankündigungen von Jesus. Es gibt Ankündigungen von ihm, wenn er über sein Leiden und Auferstehen spricht, da sagt er, dass er auferweckt wird. Aber dann gibt es auch Ankündigungen, wo er sagt, dass er aufersteht. Ja, einmal passiv, einmal aktiv. Später lesen wir das dann auch so, wie gesagt in der Apostelgeschichte, Gott hat ihn auferweckt oder Thessalonischer Brief, Jesus ist auferstanden. Also wir merken an der Auferstehung, da ist der dreieinige Gott beteiligt. Besonders natürlich Gott der Vater, aber eben auch Gott der Sohn. Es ist des Vaters Wille und Bevollmächtigung und es ist des Sohnes Gehorsam und Vollmacht. Und genauso wie der Opfertod ein Zeichen seiner Liebe und seiner Macht war, so ist die Auferstehung natürlich auch ein Zeichen seiner göttlichen Macht und seiner Liebe. Aber Jesu Auferstehung und Jesu Tod, die gehören natürlich zusammen. Und das ist jetzt das Entscheidende für uns. In Vers 17 steht, ich lasse mein Leben, damit ich es wieder nehme. Ne? Er hätte auch sagen können, ich lasse mein Leben und ich nehme mein Leben. Aber er lässt sein Leben, damit er es wieder nimmt. Das ist das Entscheidende. Jesus gab aktiv, freiwillig und vollmächtig sein Leben zur Sühnung für die Schafe. Und darum konnte er auch aktiv sein Leben wieder nehmen. Und darum wird er es auch uns geben können, dieses neue Leben. Ich lese nochmal aus dem 15. Brief, im 1. Korintherbrief. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er war also nur der Erste. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden wir auch in dem Christus alle lebendig gemacht. Jesu Tod geschah zu unserer Sühnung, Jesu Auferstehung, damit wir das Leben haben. Erster Korinther 6, Vers 14. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen. Also das Zentrum unserer Botschaft, es ist das Kreuz. Aber eben auch die Auferstehung. Die gehört genauso mit dazu. Das Kreuz war nur das Mittel, um uns Leben zu schenken. Das heißt, ja, wir reden oft vom Kreuz, wir reden oft von der Sünde, aber es bleibt dabei, unsere Botschaft ist die Hoffnungsbotschaft für die Welt. Es gibt jemand, der tatsächlich den Tod besiegt hat. Es gibt jemand, der die Sünde ganz vergibt. Es gibt jemand, der den schlimmsten Feind, den Teufel, besiegt hat. Das ist unsere Botschaft. Ja, wir müssen den Menschen sagen, ihr seid Sünder, ihr seid verloren. Aber wir können eben auch sagen, aber es gibt Hoffnung. Es gibt jemand, der hat gewonnen. Der hat gesiegt. Der hat alles wieder gut gemacht. Gott hat nicht nur die Vergebung der Sünden verheißen, also die Lösung unseres tiefsten, unseres größten Problems, sondern Gott hat von Anfang an Leben verheißen. Das war seine große Botschaft von Anfang an. Im Garten Eden, neben diesem Baum der Erkenntnis, gab es den Baum des Lebens. Das war die Verheißung. Ihr sollt leben. Gemeinschaft mit mir bedeutet Leben. Und diese Verheißung des Lebens hat Gott durch die Auferstehung Jesu erfüllt. Ich lese uns mal aus der Apostelgeschichte ein Stück aus so einer Predigt, Apostelgeschichte 13, Vers 32, wo dieser Zusammenhang deutlich wird. Und wir verkünden euch das Evangelium, also die frohe Botschaft, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung, eben die Verheißung des Lebens, an uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Wie? Indem er Jesus auferweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Nicht nur den Herrn Jesus selbst, sondern uns allen will er diese Gnadengüter Davids geben, den Segen Gottes, das Leben mit Gott. Und wisst ihr, das ist jetzt der Punkt. Das ist nicht nur Zukunftsmusik. Wir feiern Ostern nicht, um zurückzublicken auf Jesus, weil er ist auferstanden, und vielleicht noch vorauszublicken. Wir werden auferstehen. Ich meine, das würde ja schon reichen. Aber wir haben noch mehr, was wir heute feiern. Es ist eben nicht nur Zukunftsmusik. Jesu Auferstehung ist nicht nur ein Zeichen für unsere zukünftige Auferstehung. Dass wir wirklich diese berechtigte Hoffnung haben. Nein, Jesu Auferstehung war der erste Schritt der Erneuerung der Erde. Mit Jesu Auferstehung ist diese kommende neue Welt tatsächlich schon in dieser alten Welt angebrochen. Das Reich Gottes ist hier. Versteht ihr, Auferstehung bedeutet nicht nur, dass wir eine Hoffnung für die Zukunft haben, sondern dass wir eine Hoffnung aus der Zukunft haben, schon hier. Warum bildete die Botschaft der Auferstehung von Beginn an die Zuspitzung der Verkündigung der Apostel? Warum hat diese Botschaft solche Kraft, die Kraft, Menschen zum Glauben zu rufen, Gemeinden zu gründen, die ganze Welt zu missionieren, die Kirche über Jahrhunderte zu erhalten, trotz aller Kämpfe und Angriffe, trotz aller Irrlehren? Warum hat diese Botschaft die Kraft, die Kirche immer wieder zu reformieren? Und diese Hoffnung auf die Rückkehr Jesu und auf die Auferstehung wirklich lebendig zu halten. Warum hat diese Botschaft diese Kraft? Nicht, weil das einfach nur ein paar Worte sind, so eine Hoffnung nur auf die Zukunft gerichtet, sondern weil es wirklich hier schon da ist. Weil mit der Auferstehung Jesu das Reich Gottes in diese Welt eingedrungen ist. Es hat begonnen. Gott sagt uns nicht, geh diesen Weg durch dein Leben, geh diesen langen Weg voller Beschwerden und dann, wenn du ankommst, dann wirst du das ganze Glück der Ewigkeit mit mir haben. Sondern Gott sagt, die Erneuerung hat schon hier angefangen. Christus gibt dir schon hier die Kraft, das Ziel zu erreichen. Ja, das wäre so, wie wenn ein Vater seine jüngsten Kinder auf eine schwierige Wanderung schickt. Mit schwierigen Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Aber er schickt sie nicht alleine, sondern er gibt seinen ältesten Sohn, der schon ein erwachsener Mann ist, mit auf den Weg. Das bedeutet, die Kinder müssen immer noch diese schwierige Wanderung absolvieren. Aber der älteste Sohn ist mit dabei und er ermutigt sie und er hilft ihnen, wenn Not an Mann ist. Und er wird sie am Ende bis zum Ziel führen. Also vergiss nie, der die Vollmacht und Liebe hat, sein Leben zu geben und wieder zu nehmen. Der ist mit eben dieser Macht in deinem Leben am Wirken. Mit dieser Macht, der Jesus sein Leben gegeben hat und es wieder genommen hat, mit dieser Macht ist er in deinem Leben am Wirken. Wir haben noch nicht diese leibliche Erneuerung. Wir wünschen uns das, ja, wir wünschen uns das jeden Tag mehr, dass wir leiblich erneuert werden. Die haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht den Auferstehungsleib. Aber die innere Erneuerung, die Belebung durch den Geist, die dürfen wir hier erfahren, immer und immer wieder. Paulus schreibt, und er hat wirklich viel durchgestanden, leiblich, äußerlich. Der schreibt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Und ich glaube, je mehr dein äußerer Mensch verfällt, je mehr du das Alter spürst und die Krankheit und so weiter, desto mehr wirst du dich fokussieren und merken, ja, aber im Herzen, trotzdem gibt mir Gott diese Hoffnung immer wieder neu. Ja, wie kann das sein? Der normale Mensch, der wird mit dem Alter immer trübsinniger, wenn er da wirklich mal drüber nachdenkt. Weil es geht einfach nur bergab. Und wir können mit dem Alter eigentlich immer fröhlicher werden. Ja, jedes Jahr, was wir älter werden, ist wieder ein Jahr näher am Himmel. Genial, oder? Und wir wissen, dass es gut wird. Deshalb können wir das durchstehen. Wenn wir Ostern feiern, dann gedenken wir nicht nur an Jesu Auferstehung und nicht nur, dass wir leiblich auferstehen werden, sondern dann feiern wir, dass Gottes Reich tatsächlich in dieser Welt schon angebrochen ist. Und diese Botschaft, die soll uns jetzt ermutigen, dass wir auch aktiv werden. Also Jesus hat aktiv sein Leben gegeben. Jesus hat aktiv sein Leben genommen. Und das heißt jetzt drittens, durch die Rettung, die wir dadurch erfahren haben, können auch wir aktiv werden. Und deshalb schauen wir nochmal auf den ersten Vers. Der beginnt ja mit einem Darum. Ja, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse und es wieder nehme. Also Gott ist Liebe. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen im Bekenntnisunterricht euch viel von der Dreieinigkeit Gottes und der Liebe Gottes, die darin begründet liegt, erzählt. Deshalb, es ist ganz klar von der Bibel her, der Sohn muss keine Bedingungen erfüllen, um Gottes Liebe zu erregen. Gott liebt den Sohn von Ewigkeit her und umgedreht. Die Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater ist die Grundlage für unsere Rettung. Also Gott hat nicht seine Liebe für seinen Sohn zurückgehalten, bis dann sein Sohn eingewilligt hat, sein Leben zu geben zur Rettung der Menschen. Das könnte man denken, wenn man diesen Vers aus dem Kontext reißt. Aber so ist es nicht. Der Vater hat aus Liebe zu seinem Sohn überhaupt erst in die Welt geschickt, um unser Retter zu werden, um ihn zu verherrlichen. Aber, so wie der Gehorsam Jesu seinen größten Ausdruck am Kreuz fand, den Gehorsam, den man von Ewigkeit her hatte, so findet auch der Wohlgefallen Gottes seine Liebe zu Christus am Kreuz den größten Ausdruck. Gott sendet seinen Sohn aus Liebe, der Sohn geht gehorsam aus Liebe. Nun, wie kann Gott anders antworten darauf als wiederum durch Liebe? Wahre Liebe erzeugt natürlich wahre Liebe. Und das können wir jetzt auf uns anwenden. Gott liebt auch uns bedingungslos. Nicht erst, wenn wir gewisse Gehorsamsschritte gegangen sind. Aber er liebt es natürlich auch, wenn wir die Schritte des Gehorsams gehen. Auf unseren Gehorsam brauchen wir uns nie etwas einbilden. Denn auch dieser wird ja durch Gott bewirkt. Er birgt ja die guten Taten, die wir tun. Er hat sie uns bereitet. Aber sein Wohlgefallen sollte uns eine Ermutigung sein, ihm nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. Versteht ihr, Gott schenkt dir Erneuerung und damit gibt er dir die Bevollmächtigung, die Vollmacht. Er gibt dir deinen Geist. Die Frage ist, was fängst du jetzt damit an? Folge Jesus nach von ganzem Herzen. Das heißt, gebrauche seine Gaben, die Gnade in deinem Leben, um freiwillig zuerst nach Gottes Reich zu streben. Das sollte uns ermutigen, dass es nicht so eine religiöse Pflicht ist, die wir zu absolvieren haben und dann wird Gott hoffentlich zufrieden sein, sondern es sollte Ermutigung sein, dass wir freiwillig Christus nachfolgen, dass wir mit Hingabe auf seine Hingabe antworten. In unserem Dienst für die Gemeinde, in unserem Bemühen für die Mission, in deinem persönlichen Glaubensleben, in deinem persönlichen Gehorsam. Haben wir Christen einen freien Willen? Jetzt, wo wir Gott kennen? Haben wir einen freien Willen? Auf der einen Seite wissen wir, ohne Christus können wir nichts tun. Ohne seinen Geist können wir nichts tun. Wir sind abhängig von ihm. Aber auf der anderen Seite möchte Gott oder befähigt uns Gott, dass wir ihm von Herzen freiwillig folgen. Und ich denke, wenn du diese Liebe Jesu erkennen durftest, wie solltest du anders antworten als in Liebe? Lass uns zusammen beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir freiwillig dienen. Wie könnten wir anders als sagen, ja, Herr, du hast dich für uns hingegeben. Du bist jetzt bei uns. Du gibst uns jetzt deinen Geist. Du nimmst uns an der Hand und willst uns bis in die Herrlichkeit, in den Himmel, ins Vaterland führen. Wie könnten wir anders als sagen, ja, Herr, wir folgen dir nach. Und wir wollen es auch. Und gleichzeitig müssen wir dir bekennen, dass es uns so schwer fällt, dass in unserer Brust ein Kampf tobt. Aber heute können wir es wieder neu sehen. Du hast den Sieg schon errungen. Den Sieg, der auch für uns gilt. Deshalb bitten wir dich, fülle uns mit deinem Geist und mit deiner Liebe jeden Tag neu. Und wir danken dir, dass das für immer gilt. Du hast uns zuerst geliebt. Und du liebst uns auch jetzt bedingungslos. Auch wenn wir fallen und fallen und fallen. Du liebst uns. Sonst hättest du dein Leben nicht gegeben und auch nicht wieder nehmen können. Und deshalb wollen wir dich dafür preisen. Amen.